Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute möchte ich Gerald Hüther, ich fange nochmal an. Das ist so heiß gerade. Ja. Herzlich willkommen zu unserem Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute geht es wieder um unser großes Thema Fakt oder Fake. Und wir wollen heute nicht ein bestimmtes Thema herauspicken, wo wir gucken, ist das jetzt Fakt oder Fake, sondern wir wollen mal den Hintergrund hinter dieser Polarisierung betrachten. Und wer eignet sich da am besten dafür wie Neurobiologe und Hirnforscher Gerald Hüther? Und da bin ich so froh, dass du spontan zugesagt hast. Herzlich willkommen, Gerald.
Ja, herzlich willkommen alle, die uns hier zuschauen. Und Kathleen, das habe ich sehr gern gemacht. Schade, dass Andreas nicht mit dabei sein kann, aber du grüßt ihn schön von mir.
Ja, das mache ich, Gerald. Witzigerweise, wir saßen ja hier, wir haben uns ein bisschen mit der Zeit vertan. Und da saßen wir hier und haben auf dich gewartet. Und stell dir mal vor, es ist ein Streit ausgebrochen, weil er gesagt hat, naja, so Fakt oder Fake, es ist ja klar, dass das eine Fake-Botschaft ist. Also nehmen wir mal an, es wird irgendwas behauptet, meistens von der Politik, irgendeine Botschaft. Und das ist ja klar, das ist fake, weil das wissen wir ja. Ich weiß ja, dass es fake ist, sagt er. Und wenn, das ist das mangelnde Wissen bei den anderen oder es ist böse Absicht. Und dann sage ich, ja, Andreas, aber das ist ja genau das, worüber wir reden wollen. Wie kommt es, dass das so polarisiert und dass wir, indem wir sagen, der andere weiß das nicht, dass wir ihn ja schon abwerten und somit diese Trennung, diese Spaltung passiert? Und das will ich eigentlich jetzt mal mit dir, Gerald, sozusagen untersuchen, was da so für eine Dynamik zustande kommt, dass wir Botschaften bekommen, die bewerten und dann aufeinander herfallen, also dass dann die Emotionen hochkochen. Du bist doch falsch, ich weiß das. Und das passiert so oft sogar mit Freunden, wo wir gleiche Meinung haben, ja, dass der andere sich angegriffen fühlt. Was steckt da dahinter?
So wie du es beschreibst, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine, und das ist wohl die häufigere, auch die du jetzt zuletzt beschrieben hast, dass sich zwei streiten, da ist der eine dieser Meinung, der andere hat jene Meinung. Beide haben sie gute Argumente dafür. Und auf alle Fälle ist das ja eine, nennen wir es mal, Wahrheit, die sie da verkünden, die aus ihren eigenen Erfahrungen erwachsen ist. Wenn sie sie nicht irgendwo nur gelesen haben. Aber eigentlich kommt man im Laufe des Lebens, wenn man sich so suchend vortastet, ja doch immer wieder in Situationen, wo man mit bestimmten Dingen bestimmte Erfahrungen macht. Und diese Erfahrungen, wenn die sich dann so häufiger bestätigen, verdichten sich dann im Frontalhirn zu einer, nennen wir es mal, Meta-Erfahrung. Und das ist dann eine feste Vorstellung. Aha, so ist es. Punkt. So, und das ist meine Vorstellung, die habe ich aufgrund meiner Erfahrungen in dem Umfeld, wo ich unterwegs war, abgeleitet. Und da ist es nicht so hilfreich, wenn da einer kommt und sagt, das ist doch falsch. Also so geht es dann nicht. Wenn man wirklich versuchen will, miteinander zu reden, muss man dann erstmal versuchen, das ernst zu nehmen und vielleicht sich miteinander erstmal darauf zu einigen, dass eben jeder so aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen kann und zu unterschiedlichen Vorstellungen und dass jede dieser Vorstellungen aus der Perspektive dieser jeweiligen Person immer erstmal richtig ist. So, da haben wir schon mal viel gewonnen, weil wir uns jetzt auf einer anderen Ebene wieder weiter unterhalten können. Ich lasse jetzt im Augenblick mal diese andere Variante weg, dass absichtlich von irgendjemand etwas verbreitet wird, der damit eine bestimmte Absicht verfolgt und der selbst ganz genau weiß, dass das nicht stimmt. Also jetzt haben wir beispielsweise diese Corona-Protokolle ja ungeschwärzt zur Verfügung und jetzt können wir sehen, ja, Hier hat das Robert-Koch-Institut oder haben die Politiker Wahrheiten behauptet. Nicht, weil sie wussten, dass es aufgrund ihrer Erfahrung wussten oder abgeleitet hatten, dass das richtig sein müsste, haben sie sich nicht gedacht, sondern sie haben das ganz bewusst gemacht mit einer bestimmten Absicht. Das ist das Streuen einer Lüge mit einer bestimmten Absicht. Und da müssen wir uns jetzt eben genauer anschauen, was nun hier eigentlich Fake News heißen soll. Wenn in der Öffentlichkeit von Fake News berichtet wird, dann meint man damit im Allgemeinen immer diese Lügenbehauptungen. Also der andere weiß es eigentlich richtig, aber er sagt es absichtlich so, damit er uns in die Situation bringt, dass wir etwas tun, was er von uns gerne hätte.
Genau.
Großartig. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn du dich mit Andreas darüber unterhältst, wer nun Recht hat. Mhm. Bei der Frage, dass du dann sagst, naja, wenn ich mit jemand Streit habe, ist es am besten, ich hau ihm eine auf die Nuss. Und er sagt, das kannst du doch nicht machen, Kathleen. Wenn man Streit mit einer anderen Person hat, muss man erstmal versuchen, das zu klären und friedlich sich zu einigen und zu fragen, ob man das auch anders vielleicht beilegen kann. So, dann spricht der Andreas aus seiner Erfahrung, weil er im Laufe seines Lebens immer mal gemerkt hat, dass es ganz gut war, mit anderen zu reden, bevor man sie verurteilt und bewertet. Und du sprichst aus deiner Erfahrung, weil du sozusagen im Laufe deines bisherigen Lebens häufiger gemerkt hast, dass sich sowieso keiner auf deine Argumentationen einlässt und es besser ist, wenn du denen eine auf die Nuss haust, dann hast du dich immer ordentlich durchgesetzt. Dann haben die den Mund gehalten und haben dir Recht gegeben. So, das ist beides richtig. Du hast eine wahre Erfahrung gemacht, er auch. Und deshalb sind eure Tatsachenbeschreibungen zunächst erstmal aus der jeweiligen Perspektive zutreffend. Und das hat mit Fake News nichts zu tun. Das sind Unstimmigkeiten, zu denen es zwangsläufig im Zusammenleben von Menschen immer wieder kommen wird und auch kommen muss. Und die ja auch sehr hilfreich sind, weil erst durch den Dialog miteinander über so eine unterschiedliche Betrachtungsweise man ja auf eine Metaebene kommt, von der aus man verstehen kann, dass Menschen zwangsläufig immer wieder unterschiedliche Betrachtungsweisen und Vorstellungen über bestimmte Dinge herausbilden werden.
Das stimmt, Gerald. Wenn wir aber unsere Betrachtungsweise zu Fake News uns einander kämpfen lässt, dann hat das doch miteinander zu tun. Weil nehmen wir mal an, ich hatte heute, als ich mit dem Hund gegangen bin, da ging es um Chemtrails, ne? Und ich habe gesagt, manche Sachen in dieser Welt sind so ungeheuerlich, dass ich sie einfach aus dem Herzen nicht glauben kann. Dass irgendwelches Gift versprüht wird und auf uns drauf. Und das kann ich nicht glauben, weil das einfach die Bäume kaputt macht. Das macht das. Wir gingen so davon aus, dass im Radio gesagt hat, dass in 2030 keine Bäume oder 2050 keine Bäume mehr gibt, weil die vertrocknen werden, weil so heiß ist. Und dann sage ich, ja, das hat alles auch mit diesen Umweltsachen zu tun. Und ich kann das einfach nicht glauben. So. Und dann sagt meine Freundin, schimpft richtig über mich, wie ich, obwohl so viel Wissen da ist, ich das nicht glauben kann. Also wir fallen schon nur alleine durch diese Fake News, die im Außen uns gegeben werden, auch aufeinander her, weil der eine es glaubt und der andere nicht glaubt mit seiner Erfahrung. Und ich finde, nur alleine, weil wir das so beurteilen, irgendwas in uns wird ausgelöst, dass wir so krass reagieren darauf. Egal, was die machen. Man weiß ja nicht, warum Fake News gemacht werden, warum absichtlich wir manipuliert werden sollen. Es kann ja auch sein, dass sie wollen, dass wir alle gesund bleiben oder dass wir dieses und jene Handlung machen, die für uns gut ist. Oder, ne? Also wir wissen ja nicht, warum das gemacht wird. Aber letztendlich sind wir ja diejenigen, die im Prinzip in Konflikt kommen, miteinander sagen, du bist dumm oder du bist dies oder jenes. Wir kämpfen miteinander. Und das ist so das, was ich merke, einfach auch in meinem Umfeld, dass das was mit uns macht.
Es gibt
dass wir das nicht neutral betrachten können.
Ja, es gibt so einen sehr schönen Leitsatz, den man in solchen Gesprächen einsetzen kann. Und der heißt, ich höre dir zu. Mhm. entweder um dir zu antworten, und die andere Alternative heißt, ich höre dir zu, um dich zu verstehen. Mhm. Das ist was völlig Unterschiedliches. Mhm. Bei diesem, ich höre dir zu, um dir zu antworten, muss ich gar nicht so richtig genau hinhören, was du sagst. Da geht es mir eher darum, dass ich möglichst schnell meine eigene Meinung verkünde. Das heißt, ich habe das Bemühen, mich über dich zu stellen, mich dir gegenüber durchzusetzen, dir zu beweisen, dass ich besser bin, dass ich schneller denken kann und besser denken kann und dass ich auch die besseren Vorstellungen habe. Das ist eine, ja, ich könnte sagen, eine Überheblichkeitspathologie, die sehr verbreitet ist in unserer gegenwärtigen Gesellschaft. Da meint ja jeder, er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen und muss das auch allen anderen auf die Nase binden. Und das Ergebnis davon ist, kann man überall beobachten, bis hoch in die politischen Diskussionen, die hören einander nicht zu, um sich zu verstehen, sondern um schnell zu antworten. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt heißt, du darfst natürlich nicht unterschätzen, warum deine Freundin eher dazu neigt, so etwas zu glauben, währenddessen du so etwas eher nicht glauben würdest. Mhm. Da muss man, das kann man schon ein bisschen abschwächen, indem man sie fragt, was sie denn für, ob sie da jemals irgendetwas Konkretes gefunden hat, außer im Internet.
Erfahrung. Also
irgendwie Erfahrung, die dann auch ein bisschen glaubhaft sind. Und dann kann es passieren, dass die dir sagt, ja, es gibt Flugzeuge, die verspritzen in der Luft Chemikalien und angeblich machen die das deshalb, damit es regnet. Mhm. Da müsstest du sagen, das stimmt. Das ist so. Wenn du dich dann informieren würdest, würdest du feststellen, ja, das sind so, nennen sie Geoengineering, und das sind wirklich ziemlich erstaunliche Vorstellungen, die da auch zum Teil schon regelrecht umgesetzt werden. Also so ganz aus der Luft gegriffen ist die Vorstellung deiner Freundin nicht. Und dann kannst du dich langsam schon...
Ungeheuerlich.
Ja, kannst, das ist ungeheuerlich, aber das würde ja nur heißen, die hat doch irgendwie auch ein Sensorium für sowas und hat es jetzt vielleicht ein bisschen sehr übertrieben, indem sie gesagt hat, dass das alles mit Absicht gemacht wird, um uns zu schaden oder um uns irgendwie in eine bestimmte Richtung zu bringen. Dann, das wäre der eine Punkt. Und der zweite ist, nochmal sich genauer anzugucken, aus welchen Gründen deine Freundin diese Auffassung vertritt und auch so leicht da aufgesprungen ist, währenddessen du doch da eher sagst, das ist alles Unsinn und das stimmt ja nicht. Und
na, das habe ich also nicht gesagt. Ne? Ich habe gesagt, ich kann es nicht glauben, weil es so ungeheuerlich ist, weil es so...
Ja, aber es ist ja doch, du stellst das schon in Frage und glaubst es nicht. Und dann stellt man fest, wenn man sich darüber anfangen würde zu unterhalten, dann wird deine Freundin dir aus ihrer eigenen Lebensgeschichte berichten, dass sie schon viel häufiger so etwas erlebt hat, wo ihr Leute gesagt haben, das stimmt alles nicht, und dann war es doch so.
Ja, genau.
Das heißt, die ist in hohem Maße skeptisch geworden. Das ist fast eine Haltung geworden. Die zweifelt deshalb jetzt alles, was von irgendwelchen Quellen kommt und wo behauptet wird, das sei alles gut und in Ordnung, das zweifelt die jetzt einfach an. Das ist ihr gutes Recht und das entspricht ihrer Wahrheit. Genau. Und das wäre ziemlich blöd, wenn sie das nicht machen würde, weil das ja die Aufgabe des Gehirns ist, aus den Erfahrungen, die man macht, zu lernen und für die Zukunft daraus entsprechende Konzepte und Vorstellungen abzuleiten. Mhm. Bei dir wäre das jetzt etwas anders. Bei dir müsste man vermuten, das könntest du deiner Freundin dann auch erklären, dass du bisher immer gut gefahren bist, wenn du das geglaubt hast, was die anderen erzählt haben. Mhm. Also es ging schon mit deinen Eltern los, waren immer ehrlich. Die Lehrer haben auch immer das gesagt, wie es ist. Und dann natürlich auch in deiner Partei, keiner belügt einander. Und alle sind ehrlich. Und deshalb hättest du auch gar keinen Grund, jemals an etwas zu zweifeln, was ein anderer behauptet. Wunderbar, das ist deine Erfahrung, die es auch wieder war. Mhm. Für dich, also aber ich, nicht für deine Freundin.
Also Gerald, ich finde das spannend, weil ich gehe ja immer so all in diesen Kongress und stelle mich immer zur Verfügung für die Themen, die so gerade dran sind. Und da habe ich tatsächlich, wenn du mir das so sagst, gehe ich gerade in Resonanz, weil ich habe wirklich so das Gefühl, dadurch, dass in Deutschland über Jahrzehnte es anscheinend gut gemeint wurde mit den Menschen, die sind ja in Wohlstand, in Fülle, sind die so für sich viele ganz schön so eingelullt. So, also dass alles gut ist, was es wird gar nicht so in Frage gestellt. Und jetzt ist so die Frage, dass man gar nicht mehr sich so anstrengen muss, um für seine Bedürfnisse sich einzusetzen. Und es wird auch alles abgenickt. Vieles, was
in welchem Teil Deutschlands bist du denn groß geworden?
Also ich bin tatsächlich im Osten groß geworden, was nicht so dann diese Theorie stimmt. Ich bin ja, auch wenn es scheint, eher mit meiner Freundin auf einer Linie, auch wenn du das nicht so gerade denkst. Aber ich gucke auch immer so, dass ich mal ein bisschen kontrovers das auch mal, dass ich mich nicht immer so, dass ich auch das auch nochmal in Frage stelle auf der anderen Seite. Wird's nicht mit uns gut gemeint? Wie ist das? Und ich merke einfach, dass ich war sogar auf der Sportschule, ich habe sogar immer sehr gekämpft, um das zu erreichen, was ich wollte. Also ich bin eher ein Kämpfer. Und ich habe aber gemerkt, dass das auch nicht der richtige Weg ist, so also das führt eher in die Trennung, will ich sagen. Und deshalb frage ich immer alles, was ich so für Glaubenssätze habe, immer nochmal, ist es denn wirklich wahr? Und ich merke, aber viele begegnen mir und nehmen alles hin und andere begegnen mir, die lehnen alles ab und es ist einfach eine Spaltung. Ich merke, dass ich in einer Familie Spaltung habe, dass manche mich auch schon gesperrt haben, weil ich sie vielleicht belehren will mit meiner Meinung. Für mich ist es jetzt aber wichtig, dass wir wieder zusammenkommen und einander verstehen. Und deshalb fand ich das gut, dass du gesagt hast, man kann in eine Kommunikation machen, um zu antworten oder den anderen zu verstehen. Und wenn man, und das sind die Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben, die zu dem machen, wie sie jetzt reagieren auf Situationen. Und jetzt ist es aber so, jetzt haben dennoch in der Familie verschiedene Leute verschiedene Meinungen. Wie begegnen die sich? Wie können die mit diesen Fake News, wie können die sich dennoch austauschen, ohne dass sie jetzt immer das komplett versuchen zu meiden? Ja, das ist ja wie so eine heiße Kartoffel. Man darf das nicht ansprechen, und das wird immer weniger, was man ansprechen kann. Das ist ja dann auch keine Tiefe. Und deshalb nochmal so, wie können wir es schaffen, als Menschen dieser Situation mit den Fake News zu begegnen, weil ich habe das Gefühl, entweder wird es sichtbarer oder es wird jetzt mehr. Wir müssen lernen, damit umzugehen und für uns doch gegenseitig zu helfen. Der hatte mehr die Erfahrung, ich kann mich jetzt darauf anlassen, was hatte der für Erfahrung, kann ich das für mich auch verwenden? Es muss ja wieder eine Möglichkeit geben, dass wieder gesprochen wird in den Familien, dass wir uns nicht so verhärten mit dieser Manipulation von außen. Vielleicht kannst du da noch mal zu was sagen.
Wir können uns das auch wieder an diesem Corona-Beispiel jetzt vor Augen halten. Da ist ja alles sehr auseinandergegangen, nicht nur auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene, sondern auch in den Familien. Und ich hatte dich gefragt, woher du kommst. Und habe ich gemerkt, du kommst aus dem Osten. Normalerweise ist es so, dass die Leute im Osten mit Aussagen und Versprechungen und Anweisungen, die von oben kommen, nur schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und deshalb ist es kein Wunder, dass die nicht glauben, was die da oben erzählen. Und dadurch ist die Situation entstanden, dass wir im Osten Deutschlands viel mehr aufsässige Leute hatten, die das abgelehnt haben, was ihnen da an großartigen Geschichten erzählt worden ist über das Virus und wie man sich verhalten soll und dass man sich impfen soll. Der Widerstand ist bei denen ausgebrochen, die eben bisher keine guten Erfahrungen mit den Äußerungen und Meinungen übergeordneter Instanzen gemacht haben. Da hast du recht, im Westen scheinen die und auch die Jüngeren, die jetzt wie du davon gar nicht so viel mitgekriegt haben, möglicherweise, die scheinen hier irgendwie unter Bedingungen aufgewachsen zu sein, wo die relativ wenig Grund hatten, etwas zu hinterfragen. Es ging ihnen ja ziemlich gut, sie waren die Gewinner der Geschichte und da ist so eine Skepsis offenbar nicht in dem Ausmaß ausgebildet worden. Deshalb haben wir immer wieder die Situation, dass wenn etwas anfängt, so diskrepant zu werden, dass die im, wenn es von oben kommt, dann machen die im Osten Theater und die im Westen sagen, ist doch alles in Ordnung, so ist doch richtig, was die da sagen. Soweit, so gut. Jetzt haben wir aber die Situation und danach hast du ja gefragt, wie man jetzt wieder aufeinander zugehen kann. Und da ist natürlich die richtige, auch bleiben wir wieder bei diesem Corona-Beispiel, die richtige Antwort wäre, indem beide sich nochmal anschauen und dann auch offen eingestehen, dass sie sich möglicherweise in ihrer Einschätzung geirrt haben. Sowohl die Corona-Befürworter, also die Impfbefürworter wie die Impfgegner haben möglicherweise in ihrer Argumentation etwas überzogen. Es ist nicht jede Impfung schlecht. Und es ist aber auch nicht so, dass jede Impfung das verspricht, das hält, was sie verspricht. Und das vor allen Dingen dann nicht, wenn die in so einer kurzen Zeit als völlig neues Verfahren erst entwickelt worden ist. Und das würde dann heißen, man fängt an, Verständnis für die Position des anderen herauszubilden, aber nicht, weil der einen mit seiner Beharrlichkeit immer weiter unter Druck setzt. Das ist ein Kämpfertum, das führt zu gar nichts, das führt zu immer weiterer Verhärtung der Fronten, sondern weil man es schafft, sich füreinander zu öffnen. Und da ist es so, dass immer der Stärkere, also der stärker in dem Sinne als derjenige, der seelisch stabiler ist, der mehr bei sich ist, der nicht so sehr im Außen unterwegs ist, sondern gut mit sich verbunden ist, das ist auch die Person, die in einem solchen Konfliktfall sich selbst zeigen kann und auf die andere Person zugehen kann. Meistens mit diesem Hinweis, du, ich habe mich da auch geirrt. Ich habe das damals nicht so klar gesehen, aber inzwischen fällt mir auf, was ich damals so streng behauptet habe, ist natürlich ein bisschen überzogen gewesen. Das tut mir leid, bitte um Entschuldigung. So, das ist eine Offenbarung. Und das ist die Voraussetzung, dass man sich offenbart, ist die Voraussetzung dafür, dass man einander vergeben kann. Meist ist es so, dass jemand, der in dieser Weise sich zeigt, dann macht er ja etwas Verrücktes. Wenn du den anderen verurteilst, dann machst du ihn zum Objekt deiner Bewertung. Wenn sich aber jemand in so einem Dialog oder so einem Streitgespräch, wo einer den anderen immer wieder zum Objekt seiner Bewertung macht, wenn der eine aussteigt aus der Rolle und sagt und in seine Subjekthaftigkeit zurückkehrt und sagt, du, das tut mir leid, dass ich das so behauptet habe, das war so nicht in Ordnung, das habe ich damals nicht so gesehen, dann zeigt er sich als Mensch, als Subjekt. Und da ist die Grunderfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, dass der andere dem gar nicht widerstehen kann. Der muss sich dann auch zeigen. Also ganz viele Beispiele kenne ich, wo ich Eltern, die sich mit ihren Kindern hoffnungslos zerstritten hatten, einfach gesagt habe, du, geh doch mal hin und sag ihnen, dass du eben dir zwar Mühe gegeben hast, aber das alles nicht so hingekriegt hast, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast. Du hättest auch nicht besser gewusst. Und heute täte dir das leid, aber ja, du wolltest dich einfach auch mal entschuldigen, dass sie nicht glauben, du hättest das mit Absicht gemacht. So, da geht immer wieder das Herz der Kinder auf. Die nehmen ihre Eltern in den Arm und sagen denen dann auch Danke und Vergebung. Ja, wir sind alle fehlerhaft, wir können alle Fehler machen, wir können uns alle irren, wir können uns auch hoffnungslos verwickeln, aber das ist nicht das, worauf es ankommt. Es kommt darauf an, dass man dann an geeigneter Stelle und rechtzeitig merkt, dass man sich verrannt hat. Und dabei kann man einander helfen, aber diejenigen, die da helfen können, sind eben im Allgemeinen immer diejenigen, die innerlich stärker sind. Denen da nicht gleich sozusagen die Fälle wegschwimmen und ihnen ihr ganzes Selbstbild in Frage gestellt wird, wenn sie sich auch mal verletzlich zeigen. Und das, beim Lächeln ist es das Gleiche. Guck mal, wer wen anlächelt, wenn Leute auf der Straße einander begegnen. Es ist nicht derjenige, der so mürrisch rumläuft, mit allem unzufrieden ist, dem geht's ja nicht gut. Der ist nicht gut mit sich verbunden. Der hat keine innere Kraft. Derjenige, der da ihm entgegenkommt und ihn so fröhlich und nett anlächelt, der ist offenbar in seiner Kraft. Und dann kommt der andere, blickt auf und auf einmal kommt doch zumindest ein Hauch eines Lächelns über sein Gesicht. Das ist praktisch, sich zu offenbaren, ist eine Einladung an den anderen, das auch zu machen. Ich weiß nicht, früher bei den Rittern war das so, da hat man dann das Harnisch abgelegt und das Schwert, das war eben das Zeichen, man unterwirft sich nicht, sondern man zeigt sich in seiner Verletzlichkeit und meist konnte der andere dann nicht zustechen. Da gibt es so eine Hemmung, weil das eigentlich von jedem Menschen als etwas sehr Großartiges erlebt wird, wenn das Gegenüber nicht mehr einen selbst wie ein Objekt behandelt, sondern jetzt in seiner Subjekthaftigkeit sich zeigt. Und dann wird das Wunder sichtbar, nämlich dass wir doch eigentlich alle wissen, was sich da streitet, sind ja nicht zwei Menschen, sondern was sich da streitet, sind zwei unterschiedliche Vorstellungen, die aufeinandertreffen und nicht zusammenpassen. Und dann würde ich sagen, dann lass uns doch ein bisschen uns darüber verständigen, dass wir nicht diese eigenen Vorstellungen sind und dass es neben diesen Vorstellungen, die wir vertreten, eben noch etwas in uns gibt, was uns miteinander verbindet. Ja. Das fällt in engen, emotional aufgeladenen Beziehungen nicht immer so leicht. Da hast du recht. Ich kann also jetzt zum Beispiel irgend so einem Kollegen an der Arbeit leichter verzeihen und kann mich auch leichter offenbaren, als das vielleicht mir gelänge, wenn es um meine Eltern oder meine Kinder oder meine Frau geht. Da ist sehr viel Emotionales mit dabei, da gelingt das nicht so ganz und da sind ja auch so automatisierte Muster, die dann immer wieder anspringen und deshalb muss man auf der Ebene in diesen engeren Beziehungen ein bisschen intensiver an sich selbst arbeiten.
Du hattest jetzt auch gesagt, bei sich sein. Wer mehr bei sich ist, dem fällt es leichter. Und da wollte ich einfach nochmal so zwei Sachen, die mir so selber aufgefallen sind. Also es ist ja auch so, wenn man auf dem Weg ist und seine eigenen Verletzungen jetzt auch heilt, so wenn man als Kind verletzt wurde, auch gerade mit den Eltern, umso mehr ich bei mir bin, umso mehr kann ich meine Bedürfnisse befriedigen und bin nicht so abhängig, dass das andere tun und kann mehr den ersten Schritt gehen. Und was mir auch aufgefallen ist, umso mehr ich bei mir bin oder meine Bedürfnisse erkenne und umso mehr werden mir auch Sachen bewusst. Also ich werde bewusster und ich nehme mal an, das hängt auch ein bisschen mit dem Bewusstsein auch zusammen, dass man das klarer sieht. Kannst du das, also was ist denn überhaupt Bewusstsein? Würdest du sagen, dass die unterschiedlichen Sichtweisen auch mit dem Bewusstsein zu tun haben? Oder ist das jetzt schon wieder eine Überhöhung des einen zum anderen?
Es wird schwierig, glaube ich, wenn wir es gleich auf die Ebene des Bewusstseins heben, weil das, was da in diesen Streitgesprächen stattfindet, hat nicht viel mit Bewusstheit zu tun. Mhm. Da weiß der eine genauso wenig wie der andere, warum er jetzt so bescheuert daherredet und so auf irgendwas beharrt, was eigentlich bei näherer Betrachtung doch irgendwie lösbar sein müsste.
Also das ist alles.
Was man aber sagen kann, ist, dass jemand, der in seiner inneren Stärke ist, der ist auch dann immer mit sich selbst verbunden. Mhm. Und deshalb hat er auch Zugang zu seinen, nennen wir es mal, lebendigen Bedürfnissen. Mhm. Es ist also das Bedürfnis nach Verbundenheit, das spürt ein Mensch dann, wenn er sich mit sich selbst verbindet und sich selbst fragt, was ihm eigentlich gut täte. Dann findet eine Verbindung mit mir selbst statt. Und indem ich das dann tue, bin ich auch wieder Gestalter meines eigenen Lebens. Und dann wird das zweite Grundbedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, nach Autonomie und später nach Freiheit auch noch gestillt. So dass es also ein wunderbarer Weg ist, wenn man aus solchen Verstrickungen heraus will, dass man versucht, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Dann wäre man keine Bedürftige mehr. Mhm. Und dann gehörte man nicht mehr zu denjenigen, die aus ihrer Bedürftigkeit heraus ständig irgendwas von anderen haben wollen. Nicht nur Anerkennung und Ehrfurcht oder Macht und Einfluss und Geld und sonst was, sondern eben auch Zuwendung, All das sind ja Bedürftigkeiten, mit denen man herumläuft. Und weil man selbst die eigenen Grundbedürfnisse nicht stillen kann, benutzt man andere, die sollen das dann machen. Der andere soll dann einem helfen, glücklich zu werden, im weitesten Sinne. So, und das hört sofort auf, wenn du mit dir selbst verbunden bist, weil du liebevoll mit dir selbst umgehst. Dann magst du dich ja auch selbst, dann sind deine Bedürfnisse gestillt. Und dann willst du nichts mehr von anderen haben, sondern dann bist du das erste Mal in deinem Leben in der Lage, anderen was zu schenken. Zum Beispiel deine Aufmerksamkeit. Dann kannst du wirklich ein Interesse daran bekommen, was wirklich zu verstehen, was der andere sagt und nicht einfach nur möglichst schnell zu antworten, damit du den mit deiner Antwort gleich wieder überfährst. Und da scheiden sich sozusagen die Geister. Du kannst auf der Straße herumgehen, du kannst an den Gesichtern der Menschen und an der Art und Weise, wie sie unterwegs sind, erkennen, ob es Bedürftige sind, die andere brauchen, weil sie selbst ihre Grundbedürfnisse nicht stillen können, oder ob es Menschen sind, die ihre tatsächlichen lebendigen Bedürfnisse stillen können, die auch sich selber mögen, weil sie das können und die deshalb auch zu denen gehören, die einfach was verschenken können, ohne dafür was zu bekommen. Und da wissen wir ja beide, dass der überwiegende Anteil der Bevölkerung eher zu dieser Kategorie gehört, die leider die leidvolle Erfahrung machen mussten, dass sie so oft in ihrem Leben wie Objekte behandelt worden sind, von denen immer irgendeiner was wollte, dass sie dann am Ende das für sich selbst auch so weit internalisiert haben, dass dann sie eben auch nicht mehr anders können, als dass sie herumlaufen mit ungestillten Bedürfnissen und immer hoffen, dass endlich einer kommt, der das nun für sie erledigt. Hab mich doch lieb. I can't live any longer without you. Das ist so der Prototyp dieser Strategie.
Ja, also da erinnere ich mich gerade an Andreas, der hat immer früher gesagt, ich glaube, mein Chef mag mich. Ne, das ist so diese, oder so generell, oder weil er gerade was Gutes für ihn gemacht hat. Das ist so dieses, kann ich das vielleicht so sehen, wenn jetzt die Menschen so auf die Regierenden oder auf die Berichterstatter gucken und dem alles glauben, dass sie was Gutes für einen wollen, dass das auch so eine Befriedigung ist, der Bedürftigkeit nach, der sorgt sich um mich, der meint's gut, da ist jemand, der mir sagt, was ich brauche, was ich machen muss. Das ist ja auch so diese Sehnsucht.
Du merkst schon, das kommt dir ein bisschen so vor wie ein fünfjähriges Kind.
Ja.
Selbst inkompetent, die ganzen Themen zu bearbeiten, und deshalb braucht es immer Mama oder Papa, die ihm sagen, wie es geht. Und je mehr Mama und Papa ihm geholfen haben, die ganzen Steine oder eben die Steine im Leben aus dem Weg zu räumen, desto weniger hat so ein Mensch gelernt, selber mal über einen Stein drüber wegzugehen. Das heißt, die haben keine Fähigkeit entwickelt, Probleme, die sich im Leben stellen, auch wirklich zu lösen. Und deshalb haben sie auch kein Vertrauen in ihre eigene Kompetenz. Und deshalb schieben sie die Verantwortung für ihr eigenes Leben auf die anderen ab und erwarten, dass die sozusagen sie unterstützen, ihnen helfen, ihnen beistehen. Ja, und all das, was man dann so von denen haben kann oder haben möchte, die man für, ja, man muss schon sagen, die man immer noch versehentlich für die eigenen Eltern hält. Das kann auch dann der Bundespräsident sein.
Ja, oder die ganzen großen Gurus, Speaker, denen man dann folgt und denen man dann Frage stellen kann und die dann sagen, was Gutes für einen. Und ich meine, das ist ja wahrscheinlich nicht nur Regierung. Man muss wirklich gucken. Und wenn du das so sagst, dann muss ich ja sagen, sind wir ja eigentlich eine Gesellschaft von Fünfjährigen letztendlich, hauptsächlich.
Das ist alles nicht sehr, es ist nicht sehr reif. Und da kann man jetzt diesen Begriff Bewusstheit einbringen. Ne? Ein Fünfjähriger hat das nicht, aber ein erwachsener Mensch sollte das haben. Der sollte sich entweder seiner eigenen Bedürftigkeit bewusst sein oder er sollte sich der Tatsache bewusst sein, dass es keine absoluten Wahrheiten gibt. Oder er sollte sich mit dem Umstand bewusst anfreunden, dass er wohl immer und überall in dieser Gesellschaft Gefahr läuft, über den Tisch gezogen zu werden von anderen. Das ist Teil des Erwachsenwerdens. Der Kant nennt das ja die Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Und wie kann die erfolgen? Also wie sind dann die ersten Schritte? Also wenn ich, also die Erkenntnis ist ja schon viel. Das hast du ja gerade gesagt, das ist schon der erste Schritt ins Erwachsensein, dass ich die Erkenntnis habe, dass ich eine Bedürftigkeit habe und im Außen suche nach Erlösung. Wie komme ich zu mir?
Das geht nicht über kognitive Mechanismen. Du kannst dir 100-mal einreden, dass du hier eine tolle Frau bist, wenn dein Inneres weiß, dass du nicht ganz das gelebt hast, was eigentlich möglich gewesen wäre, wirst du dich immer für eine Kümmerversion halten. So, und deshalb braucht es hier nicht eine kognitive Belehrung oder so eine Selbsteinrederei, dass ich mir selber daran sage, ich hätte doch Flügel und ich könnte doch fliegen.
So eine Affirmation, das ist ja aber auch gerne so in der Spiritualität.
Das wird auch gerne gemacht und es ist so ganz verkehrt, ist das ja auch nicht. Denn das, worauf es einem wirklich ankommt, ist, dass du eine Erfahrung machst, die anders ist als das, was du bisher an Erfahrung gesammelt hast. Und wenn du dir vorstellen kannst, du hättest Flügel, kann es sein, dass du dich in ein Abenteuer oder in etwas Waghalsiges doch eher hineinwagst mit deinen vorgestellten Flügeln, als wenn du dir die nicht vorstellen würdest. Sodass die Chance etwas größer ist, dass du dich öffnest für was Neues.
Und die Erfahrung machst.
Und dann ist die Chance groß, dass du unter Umständen dann eine positive Erfahrung mit etwas machst, was du immer bisher negativ bewertet hast. Das wäre zum Beispiel so eine Chance, dass du mal mit jemandem, der vollkommen anderer Meinung ist, anfängst zu reden. Könnte sein, dass sich da eine neue Erfahrung ergibt, nämlich dass der eigentlich doch nicht so blöd ist und dass der gute Gründe hat, daran festzuhalten, dass das, was er das behauptet, auch richtig ist.
Manchmal ist es aber so, dass genau dieser Umstand zu einer neuen Erfahrung kommt, die schlecht ist. Und dann geht man wieder zurück und sagt, ach, das war doch alles nichts für mich. Es ist auch genauso möglich. Ja?
Deshalb bin ich ja der Meinung, dass es gut wäre, dass wenn man sich hinauswagt, an andere in seinem Umfeld hat, die entweder auch mitgehen oder die einen dabei zuschauen oder das unterstützen oder irgendwie Hilfestellen zur Seite stehen für den Fall, dass es scheitert.
Genau.
Das ist der Grund, dass wir die Akademie für Potenzialentfaltung, die ich da aufgebaut habe, auch so aufgestellt haben, dass wir sagen, alleine kann niemand sein Potenzial entfalten, du brauchst immer andere. Und hier in diesem Beispiel wird es heißen, von alleine eignest du dir solche blöden Sachen eigentlich auch gar nicht an, sondern das ist immer das Ergebnis der Probleme, die du mit anderen Leuten hattest. Erst dadurch, dass du mit anderen Leuten beim Heranwachsen erfahren hast, dass du deren Vorstellungen nicht genügst, dass die was anderes von dir erwartet haben, dass die über dich enttäuscht sind und dass sie sich dann von dir abwenden und du dich einfach nicht darauf verlassen kannst, dass sie dich so mögen, wie du bist, sondern immer irgendwas aus dir machen wollen. Weil du diese Erfahrung gemacht hast, wirst du dann einfach sehr wahrscheinlich erstmal lange Zeit ein Leben führen müssen, wo du das erkennst und das, wo du dann diese Abspaltung, du musst ja damit irgendwie zurechtkommen, das wird dann deshalb wickelst du gewissermaßen dein Bedürfnis, dazugehören zu dürfen und dann auch autonome Entscheidungen zu treffen, eine freie Entscheidung zu treffen, das wird sozusagen im Hirn, werden diese Vernetzungen, die das, diesen Wunsch oder diese Sehnsucht hervorbringt, die werden überbaut von anderen Vernetzungen, die das hemmen. So, und dann ist das weg. Dann hast du gar nicht mehr das Bedürfnis, dazu zu gehören. Dann können die mit dir machen, was sie wollen. Du willst sowieso nichts mehr mit ihnen zu tun haben und läufst nur noch ganz alleine im Wald rum. Das ist die eine Hälfte. Und die andere Hälfte ist dann eben, das sind die, die auch nichts mehr gestalten wollen. Ist mir doch egal. Null Bock auf Schule, null Bock auf Arbeit. Ist alles Mist. Und dann gibt es halt noch diejenigen, die dann einfach den Spieß umdrehen, die selbst zum Objekt gemacht werden und dann sehr gut und sehr früh schon lernen, andere auch wieder wie Objekte zu behandeln. Das geht auch. Wenn mir einer auf die Birne haut, haue ich dem eine auch auf die Birne und zwar noch kräftiger. So, und dann haben wir schnell gelöst, wer hier sich durchsetzt. Das ist unsere kapitalistische Lebenswelt, in der wir hier unterwegs sind. Einer ist Konkurrent des anderen und jeder versucht, sich auf Kosten von anderen durchzusetzen. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass so viele irgendwann krank werden, weil das eigentlich innerlich gar nicht auszuhalten ist. Das ist ja eine dauernde Inkohärenz zwischen dem, was ich in Wirklichkeit will und dem, was ich die ganze Zeit tue. Und das ist krankmachend.
Ja, und das fängt schon in der Schule an, ne? Also im Kindergarten, also sehr früh, ne? Dass da was gelebt
wird. Ja, ich frage immer, wann es losgegangen ist, wann die Leute ihre eigene ursprüngliche angeborene Lust am eigenen Gestalten verloren haben. Erwachsene. Und da sind 3/4 bisher immer so etwa, die dann sagen, zu meiner Überraschung, weil ich auch immer dachte, die sagen Schule, nee, die sagen Elternhaus. Da zu Hause ist das eigentlich schon alles so weit vorbereitet, dass man dann schon sehr bereitwillig als Opfer oder als einer, der diese Regeln des den anderen zum Objekt machen beherrscht, in den Kindergarten und dann später in die Schule kommt.
Naja, das sind ja die, die uns lieben. Und da können wir uns am wenigsten wehren, weil die ja, weil sie uns lieben, ja im Prinzip am besten uns ja da zerstören können, weil sie uns das ja im Namen der Liebe machen. Das, deshalb sind da immer die größten Traumata. Es ist ja.
Okay, dann bringe ich dich jetzt aber in eine große Verlegenheit. Ich frage dich nicht, was du denn unter dieser Art von Liebe verstehst, die du da jetzt gerade ansprichst. Aber ich mache dir mal einen Vorschlag, den finde ich sehr, sehr brauchbar. Und der heißt, Liebe ist das unbedingte Interesse an der Entfaltung des anderen, des Geliebten. Und wenn Eltern ihr Kind bevormunden, es zum Objekt ihrer Absichten und Ziele, ihrer Belehrung, ihrer Bewertung und dann auch noch ihrer Erziehungsmaßnahmen machen, dann kann mir keiner kommen und sagen, er liebt sein Kind und er macht das aus Liebe. Nein, das wird nicht aus Liebe gemacht, sondern zum Teil aus Angst, weil viele Eltern Angst haben, dass das Kind dann nicht gut performt, wenn es nicht an die Regeln dieser Gesellschaft möglichst erfolgreich angepasst wird. Und die sind dann froh, wenn das Kind da im Abitur 1,0 macht und dann Jura studiert und Bundesverfassungsgerichtspräsidentin wird, dass das Mädchen nie in seinem Leben jemals glücklich gewesen ist und nie in ihrem Leben auch all das erlebt hat, was ein Mensch normalerweise braucht, damit er sich selbst versteht und auch andere versteht, das ist diesen Eltern dann meistens gar nicht klar. Hauptsache erfolgreich, und Erfolg geht in unserer Gesellschaft immer auf Kosten von anderen.
Mhm. Ja, also da gehe ich mit dir mit. Also mir ist das bewusst, das ist im Namen der Liebe. Also sie denken, sie tun es aus Liebe oder sie denken, sie lieben.
Sie halten etwas für Liebe, was in Wirklichkeit genauer angeschaut werden muss, und in diesem Falle ist es, glaube ich, Angst.
Ja, weil Angst, dass das selber Kind nicht so wird.
Ja, und die Angst wird auch noch geschürt. Da wird ja dauernd, gibt es irgendwelche Ratgeber, die den Eltern sagen, was sie noch alles machen müssen, damit das Kind später mal gut performt, wie das so heißt. Da wird Angst geschürt, und das Ergebnis davon ist, dass die Eltern dann versuchen, das Kind so fit zu machen, dass es dann im Leben erfolgreich ist. Und dabei vergessen sie, dass das das Gegenteil von Liebe ist, was sie da betreiben. Das ist Abrichtung und Dressur nach ihren eigenen Vorstellungen davon, worauf es im Leben ankommt. Die meisten Eltern wissen ja noch nicht mal tatsächlich, worauf es dann mal später ankommt. Ist das jetzt immer noch wichtig, dass man Kinder so groß zieht, dass die dann ein möglichst gutes Abitur machen und dann mal studieren? Ich habe genug Studenten gesehen, die mit einem Top-Abitur irgendwas angefangen haben zu studieren und todunglücklich waren. Und ich habe manche Tischler und Handwerker gesehen, junge Leute, die so einen Ausbildungsberuf gemacht haben, die waren total happy mit ihrem Beruf. Viel glücklicher als alle meine Studenten, die ich jemals gesehen habe. Also kann doch sein, dass das alles gar nicht mehr stimmt, was wir da uns gegenseitig immer noch einreden.
Ja, also ich persönlich sehe für die Kinder im Moment noch keine Lösung, muss ich sagen. Was ich gesehen habe, weil sie haben auch natürlich das große Bedürfnis, auch mit anderen Kindern zusammen zu sein. Und ich habe oft jetzt in kleineren Gruppen, also ich bin sehr auch gerade mit dieser Freundin, die da auch möglich Sachen sucht für ihre Tochter. Aber sie ist auch viel alleine, diese Tochter. Ja, und ja, das ist, ich glaube, das wird auch nochmal ein Projekt von uns, weil Andreas ist ja Lehrer, du weißt es ja, ne? Und das ist viel auch gerade im Entstehen. Aber es ist noch
ich glaube aber, ich frage da ja auch sehr viel rum und ich habe das Gefühl, dass die meisten Eltern sich noch nie ernsthaft gefragt haben, warum sie so wenig dafür getan haben, dass ihr Kind die richtigen Freunde findet. Sie haben sich um die Schule gekümmert, um die Zuckertüte, um was, dass es die richtige Schule ist. Aber mit was für Kindern dieses Kind zusammenkommt, das lassen sie dem Zufall anheimfallen. Und wenn es jetzt liebevolle Eltern wären, ne, mit einem ernsthaften Interesse an der Entfaltung ihres Kindes, dann wüssten sie, dass sie alles dafür tun müssen, dass dieses kleine Mädchen und dieser kleine Junge nicht allein in dieser Klasse rumhockt, sondern dass man schon im Vorfeld während der Kindergartenzeit immer wieder nach Eltern suchen müssen, die ähnlich alte Kinder haben, die wahrscheinlich in dieselbe Gruppe kommen oder in dieselbe Klasse. Und dann muss man eben mal was mit denen machen. Und da geht man mal grillen oder man geht in den Zoo oder in den Zirkus oder ins Theater oder was auch immer. Und dann lernen sich die Kinder kennen und dann werden das Freunde. Und wenn ein Kind in die Schule kommt und drei richtige Freunde dort mit in seine Klasse reinnimmt, das Kind kriegt niemand mehr kaputt. Da kann die Schule noch so bescheuert laufen. Mhm. Das ist eigentlich so einfach. Und ich frage mich immer, warum Eltern das nicht machen. Und langsam fange ich an, es zu verstehen. Sie sind eben selber auch in der Situation, wo sie keine richtigen Freunde haben, unendlich viele Bekannte. Aber sie sind eigentlich auch allein.
Das stimmt, Gerald. Das ist aber auch eine Entwicklung. Also eine Potenzialentwicklung der Eltern. Also ich kann das nur von mir sagen, wenn ich sehe meine große Tochter und jetzt, was schon viel mein kleiner Sohn für bessere Sachen mitbekommen haben, weil ich mich entwickelt habe. Und ich weiß nur, dass nur mein Sohn zu Hause zur Welt gekommen ist und ganz geschützt und gar nicht in Kontakt war die ersten Monate und gar nicht irgendwelche Behandlung gekriegt hat oder, ne? Also es ist eine Entwicklung. Am Anfang war, ich sag mal so, dieses Erwachsenenwerden. Und ich denke auch, dass du mit deiner Akademie für Potenzialentwicklung ja auch vielen Menschen die Möglichkeit gibst, erwachsen zu werden und sich zu entwickeln. Es ist aber immer ein Prozess. Und in dem Prozess kann man ja immer peu à peu bessere Entscheidungen treffen. Ich habe ja immer die Möglichkeit, wie du so schön sagst, zu sagen, ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt bin ich da, dass ich mich entschuldige dafür und eine bessere Entscheidung treffe. Ich kann es aber immer erst machen, wenn ich überhaupt das kapiere. Ja? Und ich kann mich nicht dafür verurteilen, für das, was ich vor 10 oder 20 Jahren gemacht habe. Ne? Also auch mit meinen Kindern.
Ja, aber da beschreibst du ja nichts anderes als das Grundprinzip, nach dem wir Menschen lernen. Wir können eigentlich nur durch spielerisches Ausprobieren, so wie das unsere Kinder machen, wenn wir denen nicht vorschreiben, was sie zu spielen haben oder ihnen nicht dauernd Spielzeug geben, wo man nicht viel machen kann damit, außer so mehr fahren. Also spielerisches Ausprinzip probieren heißt das Prinzip, also beim Laufen lernen, beim Fahrradfahren, beim Schwimmen. Das müssen die selber rausfinden, wie das geht. Und das lernen die durch Versuch und Irrtum. Das ist die Grundform des Lernens. Versuch ausprobieren, wenn es so nicht geht, anders nochmal ausprobieren. Und immer wieder, bis es irgendwann irgendwie geht. Und das wäre schön, wenn Eltern sagen würden, okay, ich lasse mich auf so einen Prozess ein. Ich probiere mal im Augenblick so gut es geht und ich mir das vorstellen kann. Und sobald ich merke, dass es meinem Kind nicht gut geht, da weiß ich, habe ich irgendwas falsch gemacht. Auch wenn das auf einmal für mich immer schwerer wird, also und sich immer schwieriger anfühlt, dann muss irgendwas in mir rufen und muss sagen, hey, das hast du bist auf dem falschen Weg. Mhm. Und dann kann ich zurück und kann es nochmal anders machen. Und wir machen das ja hier, damit auch gerade junge Eltern ein bisschen mehr Mut kriegen, auf sich selbst zu hören und das vielleicht auch schneller wahrzunehmen und nicht, wenn dann andere sagen, aber das ist doch möglicherweise gar nicht so günstig, wenn man dem Kind alle Steine aus dem Weg räumt, dass die dann sagen, oh ja, das könnte sein. Wenn ich meinem, vielleicht ist es sogar besser, ich mache meinem Kind möglichst viele Probleme. Natürlich solche, die es lösen kann. Und dann erwirbt es umso mehr Kompetenzen. Und dann würde ich den Tisch dann für das Kind nicht mehr decken und abräumen, sondern das Kind kann dann mit mir zusammen all das decken und wieder abräumen, was es schon decken und wieder abräumen kann. Und auf diese Weise ist es ein, erlebt es sich als wertvolles Mitglied des gesamten Familienverbandes. Und das ist eine großartige Erfahrung. Und nebenbei lernt es auch noch mal so einen Teller vorsichtig irgendwo hinzutragen und abzustellen, dass der nicht kaputt geht. Wunderbar, haben wir was geschafft.
Ja, ja. Also danke. Das ist ein Abenteuerleben und das ist auch eine Achtsamkeit und bewusst, das zu machen. Man macht ja so viel automatisch, weißt du? Und da einfach achtsam zu sein. Und vor allen Dingen, die Sache ist die, dass es eben über Generationen so gelebt wurde. Und wenn man das in Frage stellt, geht man ja einen neuen Weg. Und ich habe mich da unsicher gefühlt, weil ich konnte ja immer nicht so zurückgreifen. Und gerade wenn es schief gegangen ist, dann habe ich da immer gesagt, na siehst du, das ist eben so. Und dann da ist es schon eine gute Idee, wie du sagst, dass man einen gesicherten, geschützten Raum hat mit Gleichgesinnten, die auch diesen Weg gehen können. Also das ist eine schöne Idee, weil wenn man so alleine ist und den neuen Weg geht, das ist alles, was man das erste Mal macht. Man hat, kann halt noch nicht so auf Erfahrungsschätze zurückgreifen. Und das ist schon ein ziemliches Abenteuer. Und die Idee, da diesen Raum zu haben, mit anderen sich auszutauschen auf diesem neuen Weg, das wird jetzt gerade gebraucht, finde ich.
Und das findet ja auch immer häufiger statt. Ich sehe ja immer mehr solche jungen Mütter und Väter, die mit anderen gemeinsam und deren Kindern da auf der Wiese sitzen und sich einen schönen Nachmittag machen und die Kinder spielen miteinander. Und es ist hochwahrscheinlich, dass die mal auch irgendwann gemeinsam in den Kindergarten gehen werden und in die erste Schulklasse. Und damit ist schon viel gewonnen. Ja,
ja, genau. Dankeschön. Ja, und diese Angst zu verlieren, dass dann aus den Kindern nichts wird, wenn sie diesen neuen Weg gehen, das ist ja auch immer noch so latent. Selbst die Frauen wie meine Freundin, die diesen Weg schon geht, merke ich manchmal immer noch, dass sie so diese Angst hat, Mensch, wird die mal später bestehen in dieser Gesellschaft? Also das ist nicht, dass sie das ausspricht, ich spüre es so, ne? Dass da immer noch mal was so kommt, weil du... Ich selbst und sie auch diese alte Erziehung, übrigens auch im Osten groß geworden, erlebt hat. Und da, selbst da war es so latent, du musst was können, damit du was wirst und dein Geld verdienst. Und auch als Frau noch alleine, ne? Dass du nicht abhängig bist vom Mann. Das sind ja alles so die Sachen, die uns so eingepflanzt worden sind. Und das alles nochmal zu hinterfragen, das ist schon herausfordernd, finde ich persönlich.
Ja, es ist herausfordernd und es ist auch schwierig, wenn man in einer Welt lebt, wo einem ständig erzählt wird, dass es so richtig sei, wie es falsch ist.
Genau.
Es gibt ja viel zu viele. Die ganze ältere Generation ist der Meinung, dass ohne Druck kein Lernen stattfindet. Und die sagen deshalb, natürlich muss Schulpflicht sein und es müssen Noten, Leistungsdruck, all das erzählen die. Und die bilden die Mehrheit in dieser Gesellschaft. Und was sollen denn die Bildungsminister, selbst wenn sie was anderes wollten, machen, außer den Wünschen dieses Wahlvolkes und der Mehrheit dieses Wahlvolkes gerecht zu werden. Deshalb funktioniert alles das, was wir uns so wünschen, nämlich dass da mal endlich von oben einer diese ganze Schule aufräumt, das wird niemals funktionieren.
Ja, das muss man auch.
So, und deshalb müssen junge Leute von unten versuchen, es anders zu machen, wenn Kinder in die Schule kommen und so gefestigt sind, dass die nicht so leicht aus der Bahn wirft, dann erschüttern die Grundschule. Und das ist auch gut so. Und die bringen dort so viel frischen Wind rein, dass das, was die dort machen wollen, gar nicht mehr funktioniert. Und dann können wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben eine Generation von jungen Menschen erzogen, die da wirklich von Anfang an den Grundfesten unseres Überzeugungssystems herumrütteln. Und da muss man nur ein bisschen aufpassen, deshalb bin ich da nicht ganz so begeistert, wenn ich sowas verkünde. Wir sehen auch immer wieder, dass wenn es in eine Richtung besonders bescheuert geworden ist und man dann die Ersten sieht, die Kurve kriegen, die gehen dann in die andere Richtung, dann schlägt das Pendel aber eben nur in das andere Extrem aus. Also hier gibt es die autoritäre Erziehung und da gibt es die anti-autoritäre. Es ist beides falsch.
Ja.
Richtig wäre eine liebevolle Erziehung.
Ja.
Und da müsste man gucken, wie das geht.
Ja. Ja, und da gibt es viel Hilfe. Und auf jeden Fall ist deine Akademie eine große Bewegung inzwischen. Also bei mir in der Community haben einige davon berichtet schon, ganz begeistert. Die Jacqueline zum Beispiel. Also ich werde auf jeden Fall alles verlinken unter deinem Interview. Und ich denke, wichtig ist für uns, nach dem Herzen zu leben. Ich glaube, das war jetzt so dein finaler Spruch, dass wir einfach aus der Liebe heraus agieren und für Selbstliebe vor allen Dingen, für uns was tun und dann, wenn es uns gut geht oder gerade wenn es den Müttern gut geht, dann können sie auch viel liebevoller ehrlich liebevoll mit den Kindern umgehen. Ne?
Ich frage immer Leute, sag mal, magst du dich? Mhm. Und dann sagen die meisten ja sofort ja. Und dann frage ich, warum? Ja, ich habe doch hier ein Haus und das Auto und die Frau und tolle Familie und Beruf. Also ich habe dich nicht gefragt, ob du deine Leistungen magst. Ich habe dich gefragt, ob du dich magst. Und da gibt es Menschen, die können da nicht antworten. Und das sind welche, die sich nie mit der Frage beschäftigt haben, wer sie eigentlich sind. Die sind nur über ihre Leistungen überhaupt existent, auch in ihrer eigenen Vorstellung. Und das ist eine Katastrophe. Und ich glaube, dass es wichtig wäre, dass wir uns gegenseitig ein bisschen helfen, aus diesen Vorstellungen herauszukommen, dass man in einer Gesellschaft nur dann was wert ist, wenn man Leistung zeigt. Ich finde Leistung großartig. Und auch hier wieder gleich der Hinweis, ein 5-jähriger Junge, der einen Turm baut, der will keinen mittelmäßig hohen Turm. Das heißt, die Leistungsbereitschaft ist dem Kinde, ist dem Menschen angeboren. Aber sobald dann einer kommt und ihm sagt, wie er diesen Turm nun genau zu bauen hat, verschwindet die Freude am Turmbauen und damit auch die Leistungsbereitschaft. Und dann muss man sie mit Belohnung oder Bestrafung wiederherstellen. Also wir machen eigentlich die Kinder erstmal mit...
Um sie dann nicht mal wieder
gesund zu machen, sondern um sie einzupassen in das System, was wir haben. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass die ganze Kreativität, die Lebendigkeit, auch die Leistungsbereitschaft, die Einsatzfähigkeit, die Empathiefähigkeit, all diese wunderschönen Eigenschaften und Fähigkeiten, die der Mensch hat, dann oftmals schon im Kindesalter verschwinden. In diesem Sinne, es war ein schönes Gespräch mit dir. Ich hoffe, es hat auch all denen ein bisschen gefallen, die uns da mal zuschauen. Und ich wünsche dir und allen anderen eine wunderschöne Zeit.
Ja, vielen Dank, lieber Gerald.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.